Okay. Sollen wir eine Sondersendung machen?
Nö. Ja. Ich weiß nicht. Also ich weiß es nicht. Also bevor wir geskypt haben, dachte ich, Mensch, wenn ich mit Lukas das nächste Mal aufnehme, müssen wir eine Sonderfolge machen.
Also weißt du, wir können ja auch eine Sonderfolge machen dazu. Aber
Dann lass uns mal eine Sonderfolge machen.
jetzt gerade?
Jetzt, das wird jetzt, Leute, tut uns leid, ihr habt gedacht, das wird jetzt hier eine normale Folge. Ja, aber das wird jetzt eine Sonderfolge. Wir müssen das jetzt einfach besprechen. Das ist Anarchie. Das ist, alles bricht zusammen und unsere Ordnung auch. Wir machen das jetzt so.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem wertigsten Biblecast im Web. Heute mit der Quarantäne-Edition. Gesundheit, Simon.
Lukas. Ich muss schon wieder, oh. Ja, heute der Quarantäne-Edition. Ja, um das Haar zu bemühen. Ja, Lukas, wie geht's dir denn in Hamburg?
Mir geht's gut.
Laut aktuellem Stand, wie wir hier aufnehmen, ist ja Hamburg einer der betroffensten Orte in Deutschland, ne?
Wir sind alle sehr betroffen, ja.
Alter, ich merke schon, du nimmst die Sache richtig ernst.
Doch, also wenn man die ganze Zeit drin sitzt, was soll man machen, ne? Geigenhumor.
Ach so. Ah ja, Galgenhumor. Ja, schön. Also dir geht es gut, deiner Familie auch und allen, die du kennst.
Na, sagen wir mal den
Okay,
Umständen
sprich doch mal
entsprechend. Also
den.
krank sind wir nicht.
Ja.
So. Außer der übliche Schnupfen und so, was dann immer nicht weggehen will.
Ja.
Unsere schwersten Leiden sind, dass es manchmal anstrengend sein kann, das Kind zu beschäftigen. So. Aber ich arbeite. So, es gibt überraschend viel zu tun, gerade für einen Vikar unter diesen Umständen. Es ist nicht so, dass in den Kirchen jetzt irgendwie dicht gemacht wird und keiner mehr was macht, sondern ich habe den Eindruck, alle sind auch viel aktiver, besonders jetzt in der Anfangszeit, weil die ganzen Leute, die jetzt zu Hause sitzen, und das betrifft natürlich auch besonders Leute, die jetzt keine großen sozialen Netzwerke aktuell haben, ne, die eher einsam sind.
Ja.
Oder auch besonders alt und deswegen einfach keine Freunde in ihrem Alter mehr in großer Zahl haben. Die werden natürlich irgendwie angerufen und da ist extrem viel los. Und ich bin dann eher so für die Spielereien zuständig, ne? Für das Digitale.
Für das
Das
Digitale.
Digitale.
Das klingt so wunderbar distanziert.
Ja.
Ja.
Was
Jetzt
machst denn du
klingt
so?
richtig spannend. Was ich mache, naja, also ich hatte. Also ich bin ja in sozialen Arbeit betätigt,
Ach.
was bedeutet, das glaube ich, hört nämlich in den ganzen Sektor systemrelevant, was bedeutet, ich darf arbeiten gehen. Aber ich habe das Glück und Unglück, tatsächlich krank zu sein. Vermutlich ist es nicht Corona, aber der Hausarzt weiß es nicht, weil ich habe nur mit ihm telefoniert und er meinte, ja, also wir können jetzt keinen Test machen, aber verhalten Sie sich mal so, als wäre es Corona. Was bedeutet, ich bin zu Hause.
Ja.
Richtig Hartgas zu Hause. Super nervig, weil es halt echt krass. Ich bin ja schon so ein Typ, der sich gut am Computer beschäftigen kann, aber mir ist schon langweilig geworden mittlerweile. Das ist ein bisschen doof. Aber wo du gerade von VK, dass man als VK viel zu tun hat, sprachst. Es ist witzig, weil ich begegne dann solchen Sachen. Ne? Ich weiß von mindestens einer Gemeinde hier in Berlin, wo der Pfarrer seit der Corona-Infektionskrise untergetaucht ist und seine Gemeinde hängen lässt. Super,
Echt?
oder?
Naja, also es
Ohne
gibt ja auch viele
Scheiße,
Leute,
ey.
die in sozialen Medien darüber sprechen, immer mit so einer Selbstverständlichkeit nach dem Motto, jetzt haben wir alle viel Zeit. So, gerade unter Theologen, ja, nach dem Motto, jetzt können wir endlich mal die ganze theologische Literatur lesen und so. Kann sein, ja, aber es
Ja,
gibt
vielleicht
halt auch
solltet ihr
viele bei
Seelsorge
denen.
machen da draußen jetzt.
Ja, aber das machen halt auch extrem viele. Also das wird dann häufig so schwarz-weiß gemalt und so. Nach dem Motto auch, naja, es gibt ja auch dies und jenes nicht, keine Beerdigung und so. Gibt es ja durchaus noch. Aber ja, und dann ist auch die Debatte immer Aktionismus, ja, jetzt sind alle online auf einmal, was soll das denn? Ja. Warum streamen jetzt
Jetzt
alle ihre
sind alle
Gottesdienste?
online?
Ja, was soll das
Ach
jetzt?
so.
Ja,
Ja.
also ich finde das witzig, dass es so eine schnelle Entwicklung gibt und Leute das einfach ausprobieren und da wird man eine Menge von lernen, denke ich.
Ja, ich glaube, das wird insgesamt eine starke kulturelle Veränderung sein. Und ich finde, also man muss das ja schon sagen, ne? Das ist ja schon der abgefuckteste Scheiß, den ich in meinem Leben erlebt habe bisher, abgesehen von, also von meiner Kindheit.
Oh Gott.
Also die war halt auf eine andere Weise stressig. Ja, aber das ist, ich finde das halt schon krass. Also es ist ja so eine omnipräsente, latente Bedrohung, die einen so um die Nase schweift. So ein bisschen, ja, wie die Pest oder so. Es ist natürlich nicht so tödlich wie die Pest, aber es ist immer noch gefährlich.
Das Ding ist halt an der Bedrohung, das betrifft dich halt nicht selber, aber durchaus ja Leute, die wir kennen. Es betrifft halt
super viele Leute, die ich kenne, ja. Genau. Ich kenne Diabetiker und Raucher. Ich kenne Leute mit Vorerkrankungen und Alte. Boah, was gibt es noch? Und überhaupt Leute mit Immunschwäche, wenn sie zum Beispiel krank sind. Also im Prinzip sind ja da sehr viele Menschen betroffen, die ich eben kenne. Und das ist schon krass, ey. Und das Ding ist ja auch, das muss man sich ja irgendwie auch klar machen, im Wesentlichen werden auch die wahrscheinlich krank irgendwann. Aber der Witz an der Sache ist, möglichst spät krank zu werden, damit die Krankenhausbetten frei sind.
Hashtag flatten the curve.
Ja, weil wir sehen das in Italien, das muss man ja, also müssen wir ja schon echt sagen, ne? Also das Problem ist ja an diesem Virus, dass die Menschen, die ins Krankenhaus kommen, weil sie wirklich schwere Symptome haben, nach Hause geschickt werden, weil sie einfach nicht behandelt werden können, zum Sterben. Und man muss natürlich sagen, ey, das passiert in Afrika dauernd, ja, auf dem afrikanischen Kontinent, wenn Seuchen ausbrechen. Und wir kriegen das nur nicht so mit. Jetzt erleben wir das mal persönlich. Ja. Jetzt sind wir auch persönlich betroffen. Ebola hat keine Sau interessiert hier. Aber es ist ja halt krass so. Und irgendwie, und was ich auch krass finde, ist, dass es einfach echt die ganze Welt betrifft. Und was es halt auch nicht nur für Folgen hat wegen des Virus, dass er wütet, sondern eben auch für so viele Menschen auf der Erde wirtschaftlich so, die jetzt nicht mehr arbeiten gehen können. Staaten, die da extrem drunter leiden, wie Venezuela zum Beispiel. Also überhaupt südamerikanische Staaten, afrikanische Staaten, die wirtschaftlich echt relativ schwach sind. Und jetzt diesen Virus, gegen den niemand immun ist und niemand irgendeinen Antikörper, also niemand einen Impfstoff hat, der jetzt da rumgeht und die ganzen starken Staaten jetzt auch nicht helfen können, weil die mit sich beschäftigt sind, ist so abgefahren. Also ich würde sagen, ja, das ist auch wenn wir heute vielleicht noch, wir als Deutsche, da relativ gelassen drauf gucken können, weil wir es noch im Griff haben und wir hoffen, dass wir es im Griff behalten. Ja, deswegen, Leute, haltet euch an diese scheiß Ausgangsregeln in euren Bundesländern. Haltet euch da unbedingt dran.
Ja. Also ich meine, wir sind ja noch in einer ziemlich komfortablen Lage. So, es gibt Regeln, die sind noch entspannt. Sicherlich wird sich das nochmal verschärfen. So, aber so eine Ausgangsregelung wie nur mit der Familie nach draußen gehen und nur wenn es nötig ist oder sowas. Also, und Abstandsregeln und so, das kannst du ja eigentlich alles gut aushalten. So. Also, ne, natürlich ist es total schwer, wenn irgendwie das Kind auf den Spielplatz will und man sagen muss, das geht nicht. Die Polizei hat das Absperrband davor gehängt. So, das ist schon irgendwie anstrengend. Und die Großeltern nur per Bildschirm sehen zu können, ist auch natürlich doof so und schwierig. Andererseits kannst du auch, wenn du halt irgendwie abseitige Strecken nimmst und so und nur zu Familie unterwegs bist, kannst du auch einen Spaziergang machen. Und ne, also das ist ja möglich im Moment und das ja ist ja irgendwie auch cool. So, also das wird sich wahrscheinlich nochmal ändern, aber im Moment geht das ja alles noch, ohne dass man die Gefahr läuft, extrem zum Überträger zu werden. So, also da sind wir in einer sehr komfortablen Situation und andere Sachen, die viel dramatischer sind, aus meiner Sicht geraten gerade voll in den Hintergrund, wie die Flüchtlingskrise und die Situation der Menschen, die da an den Grenzen hocken. Ich meine, wenn sich da dieses Virus verbreitet, dann hilft denen ja keiner. Also,
das stimmt, ja.
So, also das finde ich noch ein bisschen...
Aber tatsächlich, das ist ja das Dramatische, dass wer soll ihnen jetzt helfen? Ne? Also wer soll das jetzt eigentlich stemmen? Ich habe das Gefühl, alle sind jetzt so kurz vor der Kotzgrenze, alle Staaten.
Naja, es wird ja auch ausgenutzt, ne? Also wenn du anguckst, was Ungarn jetzt macht, per Notstandsgesetz versuchen sie ja jetzt die Regierung zu ermächtigen, per Dekret regieren zu können, ohne Zustimmung des Parlaments. Und mit der Zweidrittelmehrheit können sie es auch umsetzen. Also weißt du, da passiert im Hintergrund eine ganze Menge noch.
Krass,
ey. An anderer Scheiße.
Ich bin halt immer so ein Mensch, der sehr, sehr gespannt auf die Sachen guckt und immer so ein bisschen unempathisch an solchen Momenten ist, weil ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie sich die Welt verändern wird. In so vielen Richtungen zum Beispiel, was ja jetzt, weiß ich nicht, bei uns im Aufgang passiert ist, dass wir bei uns im Aufgang wohnen auch zwei ältere Menschen und ansonsten eigentlich nur Familien, junge Familien, so wie ich und meine Frau. Und dass wir die ja auch mal angesprochen haben, ob wir denen was vom Einkaufen mitbringen sollen, damit die nicht raus müssen und so. Und man merkt halt, dass man da schon sich auch näher kommt so und mehr mit den Menschen Kontakt, ja, sinnvollen Kontakt versucht zu pflegen. Also man versucht den halt gar nicht zu pflegen, ne? So wie der Postbote mir das Paket quasi nur auf die Treppe geschmissen hat. Letztens ohne Unterschrift oder alles so, wo ich dachte, ja, es passt schon, ja, ist cool, ey, lass mich. Das sind halt schon so Sachen, und dass man sich mit den Füßen nur noch grüßt oder mit dem Ellbogen oder gar nicht, am besten gar nicht. Das sind Dinge, aber eben auch, was bedeutet das wirtschaftlich für so viele Läden, Friseursalons, überhaupt für den ganzen kleinen Einzelhandel und dann eben auch politisch für so viele Staaten und eben ja für die Geflüchteten, aber auch zum Beispiel für Staaten wie Nordkorea, ey. Also würde mich nicht wundern, wenn die Krise vorbei ist und alle feststellen, Nordkorea gibt's nicht mehr. Und ja. Das ist halt super crazy so. Also das ist halt so geschichtsverändernd. Wir erleben das gerade mit, und die Frage ist so, welche Rolle können wir jetzt spielen? Also du, Lukas und ich und eben auch jeder, der das hört, welche Rolle können wir denn eigentlich darin spielen? So? Wie können wir positiven Einfluss darauf nehmen, auf den Verlauf, der in den nächsten Jahren auf uns zukommt? Weil das muss man sich auch klar machen, die Nummer ist nicht übernächste Woche vorbei.
Ja.
Das wird jetzt sehr lange so gehen. Und ob es jetzt jahrelange Ausgangssperren gibt, weiß ich nicht. Naja, aber, wohl nicht,
aber
das wird uns sehr begleiten.
Ja, eine ganze Menge Effekte hat das natürlich. Die Frage, die ich am spannendsten daran finde, also alles ist wichtig, ne? So gerade aufpassen auf die Entwicklung, was sowohl das Medizinische angeht, als auch was die staatliche Reaktion darauf angeht und so weiter und so fort. Und vor allem natürlich die persönlichen Schicksale. Alles wichtig. Was ich besonders spannend finde, ist, welche Effekte das auf die Lage unserer Gesellschaft haben wird. Also wenn du zurückblickst, ne, es gibt ja durchaus auch inzwischen schon einen Artikel, der quasi aus dem Herbst beschreibt, wie wir die Krise überstanden haben. So, also was könnte das sein, wie wir dastehen am Ende davon?
Also ich hoffe, dass wir als Menschheit so ein bisschen enger zusammenkommen. Also weil halt jetzt dummerweise alle zusammenarbeiten müssen und weil irgendwie es überhaupt keinen Sinn macht, auf einzelne Länder zu zeigen, wie bestimmte blonde Präsidenten das tun, sondern wenn irgendwie nach Italien chinesische Spezialisten kommen, um sozusagen zu helfen, oder ich jetzt letztens gelesen habe, dass Deutschland, also die Bundesrepublik, tatsächlich also europäische erkrankte Menschen aufnimmt, um die zu behandeln, weil die einfach noch Plätze haben. Das sind halt richtig gute Sachen, die zeigen, dass wir solidarisch sein können in so einer ernsten Phase, und die wir uns auch zeigen, dass so ein bisschen mein vielleicht auch mein subjektiver Eindruck, so wie ich jetzt hier quasi in meiner Bude hocke, dass dieser ganze Kinderquatsch, Rumgenerve und dieses ganze politische Rumgefeinde und Gehate gerade einfach so ein bisschen in den Hintergrund gerät und jetzt sich eigentlich viel mehr darum dreht, wie können wir denn solidarisch sein? Ja, wie können wir uns denn vernünftig verhalten, und was sind die wichtigen Themen? Und die wichtigen Themen sind, ey, wir wollen eigentlich alle irgendwie überleben und wir wollen möglichst alle dafür daran teilnehmen, dass ganz viele Menschen, die vor allem bedroht sind jetzt, überleben. Und das ist halt super krass, weil das kann einfach alle gleich machen. Alle, überall. Das ist richtig gut. So.
Ja, wobei
das. Und Staaten müssen miteinander reden und Gelder hin und her schieben. Das macht es halt einfach.
Naja, aber.
Und die kriegen es hin.
Aber die beweisen es ja. Ja, in der Krisensituation ist aber auch immer so, es kann ja in beide Richtungen ausschlagen, und es gibt ja auch beide Bewegungen, ne? Also, wie gesagt, das Grenzschließen-Ding hat auch immer wieder Aspekte mit Autokratie. Es werden Sachen ausprobiert, die sonst nicht gehen. Man gewöhnt sich auch daran. Also, ich fand schon krass, wie viele Leute gefordert haben, also mit so einer Selbstverständlichkeit gefordert haben, Ausgangssperren, was auch immer. Ne? Klar, wenn man da die Podcasts der Virologen hört und so, ne, dann weiß man sich gut informiert und so. Aber so eine ja, lockere Kritik, Föderalismus, was soll der Scheiß, die Leute können sich nicht einigen. Ja, das ist aber gerade ein System, das dafür da ist, damit niemand durchregieren kann per Notstandsdekret. So, ne? Und Und oder wenn du anguckst, wie Leute sich darüber beschweren, dass dem Drosten-Podcast beim NDR da gesagt wird, dass Masken gar nicht so viel bringen, wenn nicht alle eine Maske tragen, dann heißt das ja, dass wir, ne, Verschwörungstheorien so oder sagen wir vielleicht noch nicht mal das, sondern erstmal so böse Vermutungen, dass das gesagt wird, weil der Staat nie genug Masken für alle angeschaffen hat und eigentlich würde es helfen, aber die tun jetzt so, als würde es nicht helfen und so. Weißt du, da ist auch viel an Skepsis und vieles von den alten Kämpfen, die weitergeführt werden. Und ja, das findest du ja auch noch
stimmt.
In den Debatten, wo die Politiker immer noch von links und rechts und aus der Mitte hin und her schießen. Also ganz abgeschafft ist das nicht, ne? Dieser Kampf um die Deutungshoheit.
Ja, die Leute denken einfach nach wie vor scheiße. So, ne? Also
die Leute.
Ja. Nee, also wirklich ultra, also nicht, wahrscheinlich nicht mehr ultra viele, wahrscheinlich sind es einfach wieder die paar Spinner im Internet, die einfach so laut krakeelen, dass man den Eindruck hat, es sind viele, ja. Aber
apropos ich meine, laut krakeelen, stimmt schon. Warte mal, wie spät haben wir es gerade? Es ist gerade 21 Uhr, oder?
Ja, wir haben es 21 Uhr.
Bei uns in der Aufnahme, ja. Weil draußen höre ich es laut klatschen. Eigentlich müsste ich jetzt auch draußen stehen, das machen wir hier jeden Abend. Um 21 Uhr stehen die Leute auf den Balkonen und applaudieren. Ja,
so wie in Istanbul die das machen.
Ja, ich glaube, es kommt aus Italien ursprünglich, aber es ist hier sehr verbreitet auch.
Na krass.
Ja, finde ich gut.
Ja, was wollte ich sagen?
Ja, ob die Spinner im
Internet die Leute sind. Klar, irgendwie, ne? Der Staat hat natürlich nicht genug Schutzmasken angeschafft, weil, also erstens ist es tatsächlich so, dass die Schutzmasken nur funktionieren nach außen hin. Also die schützen dich nicht, sondern die schützen andere vor dir so. Ja, damit du halt nicht deine Scheiße überall verteilst. Das ist ja, was die das ist ja der typische Fall, was man in Asien macht. Wenn man, weißt du, wenn man vor 2-3 Jahren noch Videos gesehen hat von Asiaten mit ihrer Schutzmaske durch die Gegend laufen und alle Europäer sagen, haha, guck dir mal den Spinner an. Ich meine, ich fühle mich da immer so ein bisschen, wenn ich das höre, wie die Europäer im 12. Jahrhundert, ja, die auf hochhackigen Schuhen durch scheiße Straßen laufen, so fühlt sich das ein bisschen an, wenn dann Leute darüber lachen,
ja.
weil für Asiaten das kulturell total wichtig ist, dass sie vor allem andere nicht anstecken und Leute, die Masken tragen, sind krank, so, ja, in Asien. Heute nicht mehr, heute tragen sehr viele wahrscheinlich, noch mehr als sonst, aber das ist ja die Variante, es geht nicht um dich, sondern, ne, es geht nicht um deinen Egozentrismus, sondern es geht um die Gesellschaft.
Ja.
Und wesentlich stimmt das. Und natürlich hat der Staat sowas nicht angeschafft. Weil man muss ja sagen, ich weiß nicht, als ich vor einem Monat oder so das in China angefangen habe zu verfolgen, ja, wie das dann da so ausbrach. Ganz ehrlich, wir hatten die Geschichte von den ersten SARS-Infektionen vor ein paar Jahren. Und ich habe so ein bisschen drauf geguckt und dachte, boah, krass, ey, das entwickelt sich ja zu einer ganz schönen krassen Geschichte in China, aber nie wäre ich auf die Idee gekommen, dass das so krass nach Europa kommt. Und ich glaube, sehenden Auges saßen viele da und haben das nicht so richtig angenommen. Und es gab bestimmt Spezialisten, die das schon geahnt haben, aber ich glaube, die meisten haben das eben nicht geahnt. So. Und weil, ganz ehrlich, wer von uns hat es geahnt? Niemand, ja, sonst hätten alle Schutzmasken und alle hätten nicht so viel hamstern müssen, weil alle schon Geld alle ausgegeben hätten für Sachen, für Nahrungsmittel. Und das ist halt, wie soll man damit auch rechnen, ey? Das ist ja noch nie passiert, so. Wir hatten so eine globalisierte Welt, wie sie heute ist, gibt es doch erst seit 15, 20 Jahren. Und deswegen hat sich das ja so verteilt. Und kein Mensch hat damit Erfahrung, so. Deswegen kann man da, finde ich, niemanden Vorwurf machen, wie sie es jetzt eben ausgebreitet hat. Und dass es keiner so richtig verhindern konnte.
Ja, also das Ding ist ja, also natürlich, die Regierung hat einen Epidemieplan und auch einen Pandemieplan. Ne? Also die könnten sowas antizipieren, so, aber es steht da auch gar nicht drin, weil was ist denn der Sinn? Also wenn in Deutschland alle Leute eine Maske tragen, gut, ja, wenn das gesellschaftlich so akzeptiert ist. Das macht aber hier keiner. Also es machen ein paar Leute, ne, aber es würden ja nie alle damit anfangen. Das siehst du ja schon daran, dass manche erst, wenn die Regierung es festlegt, nicht mehr in großen Gruppen sich in Parks aufhalten. Weißt du? Also ja. dieser Gemeinsinn, der da in dieser asiatischen Höflichkeit drin steckt, so, den findest du hier ja nicht so. Das ist ja auch Teil unserer Freiheit, dass ja auch jeder seine eigenen Regeln aufstellen kann. So, und da sind die Leute auch nicht dran gewöhnt.
Genau, die Leute sind nicht dran gewöhnt. Das ist halt auch so das Ding, ich kann mir gut vorstellen, dass die chinesischen Spezialisten in Italien angekommen sind und sich die Haare raufen, weil sie sich denken, was ist mit euch los, ja, ihr verrückten Europäer? Natürlich ist eine Pandemie auch ganz schwierig zu vereinbaren mit einer liberalen Demokratie so.
Na, ist ja klar, dass in Notsituationen hierarchisch aufgestellte, durchregierende Regierungen immer das leichter haben. Ne? Also das ist einfach effektiver und effizienter. So, und deswegen ist es ja jetzt auch so, dass durch diese föderalen Debatten, dadurch, dass die Länder sich direkt per Videochat treffen und Vereinbarungen treffen, immer noch relativ schnell, weil da ja die Landesregierungen dran sitzen und eine Entscheidung treffen, so, die dann durchgegeben werden muss. Aber da alle erkennen, dass es so eine Notsituation ist, funktioniert auch in unserer Demokratie das Hierarchische gerade ganz gut. Das gibt es nämlich auch, dieses Element. Ne? Aber es gibt es nicht alleine und wir legen Wert darauf, dass es eben grundlegend demokratisch zugeht und hierarchische Elemente immer nur in Notsituationen genutzt werden. Dafür gibt es dann die Notstandsgesetze.
Genau, und man kann immer nur hoffen, dass diese Gesetze eben nicht erhalten bleiben, wenn es vorbei ist, so, ne?
Genau, das ist ja bei uns geregelt, da gibt es ja Fristen für, wenn man sich eher anguckt, was Boris Johnson da in Großbritannien versucht oder versucht hat, jetzt sind wir ja schon wieder ein bisschen weniger aktuell, so, dann ist das ja schon krass, wenn er in seinem ersten Entwurf nicht mal vorsieht, dass die Notstandsgesetze, die für über 2 Jahre ausgerufen werden, regelmäßig geprüft werden, ob sie noch aktuell sind. So, das ist schon krass.
Wobei ich bei Boris Johnson eigentlich den Eindruck habe, der begreift das auch nicht.
Ja, also ich kann nicht in seinen Kopf reingucken. Ne? Die Frage ist auch immer, wer steuert da wen?
Aber gut. Das ist auch richtig, ja.
Also mal ein anderes Thema.
Aber ja.
Ja, aber guck mal, also das, was wir jetzt gemacht haben, ist ja, wir haben eine ganze Menge zusammengefasst von dem, was wir wissen. Ne? Also wir können auch sagen, so Infektionsraten, wie die aktuell sind und so, die sind aber nicht mehr tagesaktuell, wenn wir diese Folge veröffentlichen. So, da haben wir ja uns auch schon wieder weiterentwickelt, im negativen wie im guten Sinne hoffentlich auch. Meine Frage wäre eher, also wir sind ja kein Virologen-Podcast oder ein Podcast, also natürlich sind wir ein Podcast, in dem wir beide uns über die Welt unterhalten und über alles, was damit zusammenhängt, auch aus christlicher Perspektive, in der Regel anhand der Bibel. Aber wenn wir so eine Sonderfolge machen, so was ist denn das Besondere an unserem Blick auf die Sache? Also außer, dass wir alles genauso sehen wie manche andere auch.
Oh. Und du möchtest jetzt mit der Christennummer kommen?
Weiß ich nicht. Wie siehst du das denn? Ist das für dich überhaupt in irgendeiner Weise relevant?
Also ich glaube nicht, dass es das Ende der Welt ist. ich glaube, dass Jesus nicht durch... Du hast so lange gewartet
und du hast dich so oft beschwert, dass es nicht kommt und deswegen kann es das nicht sein.
Ich glaube nicht, dass Jesus durch eine Covid-19-Welle Wolke vom Himmel herabsteigt. Oh ja. So. Das wäre echt weird. So.
Das wäre sehr weird.
Weißt du, ich glaube, das ist genau dieses Problem, vor dem sich schon Pfarrer und TheologInnen, PfarrerInnen und TheologInnen
krass,
auch vor hunderten von Jahren.
Du studierst soziale schon, Arbeit, oder?
Ja. Vor hunderten von Jahren ausgesetzt gefühlt haben vor dieser Frage, wenn die Pest gewütet hat, ne? Wie gehst du denn damit um so? Jesus kommt jetzt auch nicht in der Pestwelle wieder. und trotzdem sterben die Menschen. Und was willst du denn da machen? Und ich muss dann darunter gehen zu der Sache. Ich singe mit meiner Frau jeden Abend unserer Tochter "Der Mond ist aufgegangen" vor, bevor wir sie zu Bett bringen. Und "Der Mond ist aufgegangen" ist ein Kinderlied oder ein Wiegenlied. Da gibt es eine Zeile, wo man singt, dass man jetzt gut schlafen soll und dass Gott quasi uns beschützt und den kranken Nachbarn auch.
Aber das...
Und sorry. Warte. Und das ist halt nichts christlich-theologisches so, aber ich glaube, dass wir als Menschen tatsächlich einfach begreifen müssen, dass wir im Angesicht von Neid halt immer die Wahl haben, gut zu sein oder auch schlecht zu sein, an uns zu denken oder an andere. Und dann komme ich wieder dahin zurück. Wie kann das denn sein? Welche Chancen habe ich denn, an andere zu denken, wenn ich Angst habe und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich faile jetzt, ja? Dann kann ich beten zu Gott. Und das macht den ganz massiven Unterschied aus, ob ich jetzt an Gott glaube oder nicht. Ich kann ganz schlecht zu Gott beten, wenn ich da nicht glaube. Ja, das macht gar keinen Sinn. Aber ich kann dann beten. Und
naja, hast du schon mal gemacht, oder? Du hast doch schon zu Gott gebetet, bevor du geglaubt hast.
Ja, das habe ich auch gemacht, ja, das stimmt.
Also ich würde das mal nicht
ausschließen. Man kann ja, da kann man ja eine Prädestinationsfrage stellen. So, habe ich dann. Ja, wie wann hat da der Glaube schon angefangen?
Eben.
Aber das ist tatsächlich, was ich echt empfehle, so, weil ich glaube ganz, also ich kriege das von Leuten mit hier. Ich kriege von anderen Leuten mit, da haben sich Arbeitskollegen abgesetzt, die kommen nicht mehr zur Arbeit, die sind jetzt irgendwo aus der Stadt geflohen und kommen nicht wieder. Und lassen andere Kollegen hängen und so. Man kann sich auch so entscheiden, ja, die ganze Gesellschaft hängen lassen, sie irgendwo im Wald verkriechen und warten, bis die Scheiße vorüber ist. Das ist aber nicht gut, so, ja, und ich glaube, deswegen nochmal, ja, dieses Wiegenlied, ja, erinnert mich tatsächlich jeden Abend daran, dass neben meiner Familie auch noch Menschen um mich rum sind, die da sind und die, an die gedacht werden muss. Und ich bitte tatsächlich auch Gott darum. Und mehr kann ich nicht tun. Das ist halt ein bisschen bitter. Ach doch, klar, was ich noch tun kann, ist meine Augen und meine Ohren und mein Herz aufhalten, auch die richtigen Entscheidungen im richtigen Moment zu treffen. Und je nachdem, wie sich das alles entwickelt, was sich entwickelt und was sich auftut, hoffe ich einfach dann auch irrationale Entscheidungen zu treffen zugunsten für andere.
Ja, das Abendlied, das singen wir auch abends. Finde ich auch stark, weil das auch deutlich macht, dass wir eben auch nicht alles in der Hand haben und nicht überblicken, ne? Also wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen ferner von dem Ziel. Das ist ja eine Zeile, die Matthias Claudius dichtet, der ja kein dummer Typ ist. So, ne? Ist ja keiner, der irgendwie in der Aufklärungszeit einfach nur der Meinung ist, dass alles Bullshit ist. Sondern so diese Einsicht, also Sünder ist ja ein theologischer Begriff, ne? Der sagt ja nichts darüber aus, ob du zu viel Schokolade isst oder sowas, wobei auch das Sünde sein könnte, aber nicht sein muss. So, und es ist die Einsicht, dass wir nicht so sind, wie wir sein müssten, wie unser eigener Anspruch ist und wie Gottes Anspruch am Ende aber auch ist. So, und das wird da total eingestanden. Und auch dieses nicht alles wissen oder gar nicht so viel wissen, ehrlich gesagt. Das ist, glaube ich, immer noch aktuell, auch wenn wir eine Riesenentwicklung haben, bis hin zum Internet und diesen komischen Quantenprozessoren, mit denen wir inzwischen anfangen zu experimentieren. Das, was wir wissen über die Sachen, die, auf die es am Ende ankommt, ja, also was passiert eigentlich was ist mein Trost im Sterben und im Leben, heißt es im Heidelberger Katechismus, ne? Also, was ist das, worauf ich mich verlassen kann? Selbst wenn dieses Leben mit all seinen spannenden Dingen, mit den Künsten, die wir suchen können, mit all den spannenden Sachen, die wir erforschen können, mit unserer Wissenschaft und unserem Lieben und unserem Reisen und unserem Denken, wenn das zum Ende kommt, was bleibt dann eigentlich? So, und das ist für mich auch der Weg, mit dieser Krise umzugehen oder überhaupt mit, ja, das ist, glaube ich, die Grundbestimmung des Lebens. Oh, das klingt schon so theologisch hier wieder. Wenn man davon ausgeht, dass alles immer gut ist und dann kommt irgendwie das Unglück und dann ist schlecht, so, dann übersieht man, glaube ich, dass es überall in der Welt Unglück gibt, die ganze Zeit. So, du hast vorhin so ein bisschen flapsig Afrika genannt, ne? So, mit dem Ebola-Ausbruch zum Beispiel. Wobei ich glaube, dass dann in Europa schon einige Leute interessiert hat, aber nicht auf dieser großen Basis. Und in solchen Krisenzeiten, wo alle betroffen sind, wird auf einmal deutlich, wie fragil das Leben ist und dass es alle betrifft. So, und was ist jetzt mit Gott? Hat er sich auf einmal verändert? Ist er jetzt auf einmal der sozusagen das Böse wirkt, um uns ein bisschen zu ärgern oder sowas? Der Gott, der in den guten Zeiten da ist, muss doch derselbe sein wie in den schlechten Zeiten. Und das finde ich eben so stark an unserem Glauben, am christlichen Glauben, dass es Jesus ist, nicht der Gott, der einfach immer auf den Wolken surft, ja, das ist fürs Ende gesagt, sondern es ist der Gott, der am Kreuz hängt und der stirbt. Der nämlich die ganze Scheiße, die wir erleben und die Angst und die Anfechtung, wir haben es besprochen über die Szene in Gethsemane auf dem Berg im Garten, der das alles erlebt und der sagt, ja, ich versuche nicht nur dran vorbeizukommen, nein, ich gehe sogar rein in die Scheiße. So, und fürchte dich nicht, so habe ich es letztens auch getwittert, fürchte dich nicht, bedeutet nicht, fürchte dich nicht, keine Angst, dir passiert nichts, das wird dich schon nicht treffen, ist statistisch unwahrscheinlich, sondern wenn der Zuspruch ist, fürchte dich nicht, so wie in der Bibel immer wieder auftaucht, wenn irgendjemand von Gott gesandt wird, dann bedeutet der, fürchte dich nicht, Gott lässt dich niemals allein, selbst im Tod nicht, selbst in der Krankheit nicht. Ja, deswegen spricht Jesus auch davon, ruft seine Follower dazu auf, zu den Kranken, zu den Gefangenen zu gehen, mitten in die Scheiße reinzugehen, den Leuten zu helfen, weil sie sich nicht fürchten müssen und weil sie den anderen sagen müssen, dass sie sich nicht fürchten müssen. Gott ist nämlich genau in der Scheiße und nicht darüber und nicht daneben. So.
Ja.
Ja. Also vom Warten durch die Scheiße, ne? Das war, glaube ich, unser Titel mal im Markus-Evangelium.
Ich glaube ja auch, dass tatsächlich in der Scheiße sich halt Gott auch am ehesten für Menschen offenbart, so. Und das, weil Menschen einfach dann aus irgendeinem mir nicht ganz begreiflichen Grund viel empfänglicher sind für die letzten Dinge. Und so sei es halt, ja. Und ich wünsche das ganz vielen, dass sie, also das wünsche ich tatsächlich vielen, wenn ihnen was Schlechtes passiert, trotzdem also auch wirklich den Mut haben, sich Gott zuzuwenden, obwohl sie es vielleicht nie gemacht haben. Und das sage ich schon auch, weil es mir ja auch immer nicht so leicht fällt. Ja? Also ich sage es again, ich sage es auch mir selbst. Ja? Aber tatsächlich ist das einfach, das ist halt, eigentlich ist das die Atemluft so. Das muss man sich auch klar machen. Wir atmen ganz oft, jeden Tag, ja, mehrere hundert oder mehrere tausend Mal Gott ein und aus. Und wenn wir uns nicht bewusst machen, dass Gott ist und das nicht fürchten, dann macht das alles keinen Sinn. Ja. Ich möchte noch eine Sache gerne sagen, die ist mir wichtig. Ich kriege das auch immer wieder mit, dass Leute, es ist jetzt nichts mehr philosophisch-theologisches, möchtest du was philosophisch-theologisches nochmal ansprechen? Ich möchte gerne global nach klein, jetzt klein, ganz klein. Ich kriege immer wieder mit, dass Leute sagen, ich weiß nicht, was soll ich machen? Das kriege ich echt mit, ja. Wie soll ich mich denn verhalten jetzt bei dieser ganzen Virusphase so? Gesundheitlich. Ja, ist halt ganz einfach, ne? Kein Alkohol mehr trinken, nicht mehr rauchen, Sport machen. Häufig an die frische Luft gehen. Besonders, wenn man infiziert ist und noch nicht ins Krankenhaus muss, sollte man gucken, dass man irgendwie an frische Luft rankommt. Das ist Teil tatsächlich behandeln wie eine Lungenentzündung, weil dadurch kriegt man das in den Griff erstmal. So wurde man übrigens Tuberkulose tatsächlich therapiert im 19. Jahrhundert. Frische Luft, frische Luft, frische Luft. So. Das ist ganz wichtig, wichtig, wichtig. Und deswegen, also seine ganze Ernährungsgewohnheiten und seine Konsumgewohnheiten krass ändern. Damit kann man extrem viel reißen.
Ja, das wäre doch sogar gut, wenn man es nicht hat. Also noch viel besser, ja. Erstmal die Risiken minimieren.
Ja, aber ich merke das ja auch so. Ich habe jetzt auch irgendwie Zeit. Ich könnte mir jetzt auch irgendwie eine Flasche Wein am Tag reindrehen oder auch mal erstmal schön eine quarzen oder ein paar Zigarren kaufen, auf dem Balkon sitzen und da in Ruhe rauchen. Da hätte ich jetzt Zeit dafür. Ich könnte es tun. Aber es ist mir ein bisschen bewusst geworden, das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Ja, und viel Sport machen, vernünftig Sport machen, und eben viel, viel draußen sein. Das sind tatsächlich diese vier Faktoren, die ballern so krass. Weil ich das wirklich bei Leuten gehört habe, die irgendwie Angst haben und so. Und dann meine ich so, komm cool, komm runter so, mach das, ja. Änder jetzt einfach deine Gewohnheiten. Guter Moment zum Aufhören, zum Rauchen. Und dann kriegst du das gut hin. Du wirst so durchkommen.
Naja, aber
kann man natürlich nicht garantieren, aber es erhöht die Chancen deutlich.
Nee, ist ja überhaupt kein philosophisch großes Thema, was du aufmachst, ne? Aber Angst lähmt. So, das ist doch das Ding, wenn du jetzt siehst, die Krise kommt auf mich zugerollt, wie so eine Lawine, dann kannst du jetzt zwei Sachen sagen. Das eine ist, ja Mist, jetzt passiert es und kriegst Angst so und verkriechst dich, ja, und hoffst, dass es dich nicht trifft und liest ständig irgendwie Risk Layer oder die Nachrichten vom RKI.
Statistiken und so.
Ja, genau. Ja. Und denkst die ganze Zeit, oh nein, es könnte mich treffen. So, aber... Also Gott hat uns nicht gemacht, er hat uns nicht als Kaninchen geschaffen, ja, dann hätten wir lange Ohren so und würden in Höhlen leben. Nein, er hat uns geschaffen als Menschen, die Verantwortung übernehmen können für sich und für andere. Und das ist das Ding, ne? Was hilft gegen die Angst? Ja, sich bewusst machen, was man tun kann. Selbstwirksamkeit, ja. Aber auch nicht nur das. Selbstwirksamkeit finde ich vor dem Hintergrund dass wir ernsthaft wirklich nicht tiefer fallen können als in Gottes Hand. So, also wer die Illusion lebt, dass am Ende alles gut wird in dieser Welt, ja, dass man alle Krankheiten übersteht, der wird eines Tages an das Ende dieser Welt kommen und merken, dass es halt nicht stimmt. Aber wer vor dem Hintergrund lebt, dass Jesus den Tod besiegt hat und das Leben schenkt und dieses Leben ewig ist, der weiß, dass dieses Ende, an das man dann kommt, ein Durchgang ist. So, und dass am Ende wirklich alles gut wird. Und wenn du vor dem Hintergrund lebst, dann hoffe ich und dann bete ich, dass du einen Frieden findest in dieser aktuellen Situation und sagen kannst, ja, oder zumindest bitten kannst, dass Gott dir das möglich macht, das zu glauben. Besser so, ja. Dass Gottes Wille geschehe und diese Gewissheit in dir Platz findet, dass was auch immer passiert, Krankheit, Gesundheit, Leben oder Tod, du nicht alleine bist und das ganze Ding weitergeht. So. Weißt du, das kann man niemandem verordnen, so. Man kann nicht sagen, hab keine Angst und dann ist das so, jetzt musst du das so glauben, das wäre gesetzlich, das würde mehr Probleme machen als befreien. Aber andersrum wird ein Schuh draus. Je mehr ich mich mit dem beschäftige, was Jesus da getan hat am Kreuz, je mehr ich da reinkomme, je mehr ich mich dem aussetze, desto mehr Gewissheit schafft das in mir. Und das finde ich, das ist eine Sache, die in dieser Krise tatsächlich hilfreich sein kann, sich bewusst zu machen, dass Gott sich schon mal geäußert hat, dass er uns nicht alleine gelassen hat, sondern dass er in Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. Und nicht, also aus kaum einem anderen Grund haben wir den Podcast gemacht, ja, aus dem Markus-Evangelium und machen wir jetzt den über die Apostelgeschichte, als diesen Weg nachzuvollziehen und uns bewusst zu machen, das ist passiert, das ist nah, das ist wahr, das ist etwas, auf das wir vertrauen können.
Ja.
Langes Räuspern vorweg und dann gut.
Ich glaube, mir fallen ganz viele Kleinigkeiten ein, die ich noch anfügen kann, aber es macht keinen Sinn. Insofern, Leute, hoffe ich, dass der Wahnsinn noch nicht ausgebrochen ist, hier bei uns und bei euch. Und passt auf euch auf, bleibt gesund.
Das sagen jetzt übrigens immer alles. Bleibt gesund.
Ja, das macht jetzt wieder richtig Sinn und ich finde das toll. Ja.
Gut.
Deswegen sage ich das. Also passt auf euch auf, bleibt gesund und achtet aufeinander und achtet auf die Alten, indem ihr irgendwie beibringt, wie man Skype und Discord und den ganzen tollen Scheiß benutzt, damit sie mit euch reden können.
Genau. Und bei allem möge Gott euch segnen und euch die Bärtigkeit schenken, die euch immun macht gegen diese Scheißangst und die euch Hoffnung schenkt. Ein Bart, der nicht mehr abbricht. Ne? Kein Spliss, kein Scheiß.
Hast du Spliss in deinen Haaren?
Pures Glänzen, manchmal. Ja, wenn ich so lange nicht rasiert habe. Aber bei deiner Bartlänge, Simon, ist die Gefahr sehr gering.
Ja.
Also.
Erstaunlich unbärtig habe ich letztens auf deinem Geburtstag.
Sorry. Leute, wie auch immer, ihr jedenfalls, bleibt bärtig.